Die Windkraftanlage steht im Wald, das Windrad wirft Schatten bis in den Garten, große Photovoltaikanlagen bedecken Felder, auf denen bis vor kurzem noch der Raps blühte. Erneuerbare Energien haben einen enormen Flächenverbrauch, sie verändern das Landschaftsbild über Jahrzehnte. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen, hat die deutsche Bundesregierung einen Plan gefasst. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck und der grüne Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller verteilen die Netzkosten neu. Ab kommendem Jahr sollen die Regionen profitieren, in denen mehr erneuerbare Energien stehen. Dazu begrüßen wir nun Stefan Spiegelsberger. Der Journalist hat sich auf die Energieversorgung und die Blackout-Prävention spezialisiert. Er betreibt den YouTube-Kanal Outdoor Chiemgau. Herr Spiegelsberger, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich.
Die Netzentgelte machen einen Teil des Strompreises aus. Wofür zahlen wir die eigentlich?
Nun, es ist ja so, der Strom muss ja nicht nur produziert werden und muss irgendwann bei uns an der Steckdose ankommen, sondern er muss ja auch transportiert werden vom Erzeuger zu uns. Und dafür braucht man Stromnetze, Transformatoren etc. Und das zahlt man natürlich in Form von Netzentgelten, um es mal ganz kurz zu sagen.
Ab 2025 sollen die Netzentgelte in manchen Regionen sinken. Da kommen beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder Thüringen in Frage. Dort werden die meisten erneuerbaren Energien produziert. Was können die Bürger dann erwarten?
Die Netzentgelte werden quasi immer auf die Gebiete verteilt, wo sie entstehen. Und es ist natürlich klar, im Norden umstehen sehr viele Windräder. Das heißt, da hat man sehr viele neue Leitungen gebaut und das kostet natürlich. Das heißt, diese nordöstlichen Bundesländer zahlen am meisten momentan für die Netzentgelte. Die zahlen also teilweise über 11 Cent, während man vielleicht in Bayern nur 8 oder 9 Cent zahlt. Und das soll jetzt quasi wieder angeglichen werden, dass die eben davon profitieren, wo viele Erneuerbare sind, wie zum Beispiel Brandenburg. Die kriegen halt dann jetzt einen Zuschuss von voraussichtlich 216 Millionen Euro. Das heißt, die Netzentgelte werden um rund 22% fallen dort. Das sind irgendwo 3 Cent oder sowas in die Richtung. Mecklenburg-Vorpommern wird bis zu 30% gefördert. Schleswig-Holstein 23%. Bayern sogar kriegt nur 1,5% Ersparnis, weil wir haben ja auch sehr viele Erneuerbare. Und vermutlicherweise werden dann einfach die Netzentgelte in die anderen Bundesländer wie Berlin, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen angepasst werden.
Aha, das klingt ja sogar quasi gerecht. Also die Sachsen haben tatsächlich wenig erneuerbare Energie. Das heißt, die Mecklenburger werden entlastet, weil sie ihren Strom ja möglicherweise auch nach Sachsen schicken und die Sachsen müssen blechen.
Genau, weil bis jetzt haben die quasi mehr gezahlt und das sollte angeglichen werden, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Nach einem ganz komplizierten System, aber in der Pressekonferenz letztes Jahr im Dezember hat uns das eben Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, so erklärt, dass das Ganze eher angepasst werden soll und die, die viel Erneuerbare haben, dann halt ein bisschen weniger zahlen als die anderen.
Man könnte es aber auch genau anders argumentieren. Man könnte ja auch sagen, die Netze sind deswegen so teuer, weil wir erneuerbare Energien haben.
Das ist absolut korrekt und deswegen werden die Netzentgelte insgesamt auch massiv steigen. Wir haben ja das von 2022 auf 2023 haben es teilweise um 19% gestiegen, von 2023 auf 2024 nur mehr teilweise um 9%. Und das wird natürlich massiv mehr werden, weil wir ja immer mehr Stromnetze jetzt ausbauen. Die Bundesnetzagentur hat ja im Januar bekannt gegeben, dass wir alleine für das große Stromnetz, für die Höchstspannungsnetze, bis 2030 einen mittleren dreistelligen Milliardenbetrag ausgeben, also 400-500 Milliarden Euro. Da müssen wir natürlich auch die Netze vor Ort, damit der Strom zu uns kommt, die sogenannten Verteilernetze, da werden wir auch bis 2030 nochmal 150 Milliarden investieren müssen. So ist zumindest der Plan. Ob das so kommt, wage ich zu bezweifeln, weil wir gar nicht so viel Personal haben, um die zu bauen. Aber das wäre der Plan und dadurch werden natürlich die Netzentgelte massiv teurer werden.
Um mal in unserem Beispiel zu bleiben, der Sachse könnte eigentlich sagen, nur weil ihr in Mecklenburg da die ganze Windkraft ausgebaut habt, muss ich jetzt für euch bezahlen.
Absolut richtig, genau.
Aber das betrifft nicht nur den Sachsen, das wird alle Deutschen betreffen. Sie haben es ja schon genannt, also 500 Milliarden Euro Kosten stehen da im Raum. Kann man jetzt schon abschätzen, welche Konsequenzen das wirklich für den Verbraucher haben wird?
Naja, das sind ja nicht die einzelnen Kosten. Man muss ja auch die Redispatch-Kosten, also für die Netzeingriffe. In die 90er Jahre hatten wir ja 1000 Großkraftwerke und da hast du dem Großkraftwerk gesagt, okay, pass auf, morgen brauche ich von dir 400 Megawatt. Dann hast du die geliefert bekommen. Heute haben wir ja 5,14 Millionen Kraftwerke, denn jede Solaranlage ist ja ein eigenes Kraftwerk, jedes Windrad ist ein eigenes Kraftwerk. Und ich kann ja am Solarpanel jetzt nicht sagen, morgen brauche ich von dir 1000 Watt, sondern das Solarpanel sagt, wenn die Sonne scheint, dann produziere ich so viel, wie halt gerade geht. Und wenn die Sonne wenig scheint, produziere ich weniger. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Steuermöglichkeiten, müssen das jetzt ausgleichen. Wir müssen also sogenannte Redispatch, ich nenne es auch gern Notfalleingriffe machen. Und das waren halt in den 90er Jahren 3 bis 6 im Jahr. Und das waren im letzten Jahr 15.193 Eingriffe ins Stromnetz, um das Netz überhaupt noch stabil halten zu können. Im Jahr 2021 waren es noch 8.600, also fast die Hälfte. Und da merkt man einfach mal, wie das jetzt steigt und wie instabil mittlerweile unser Stromnetz ist. Also man kann mittlerweile ganz offiziell sagen, wir haben das instabilste Stromnetz, das dieses Land in den letzten 50 Jahren jemals hatte.
Wenn dieser Redispatch stattfindet, wer macht den und sitzt dann wirklich ein Mensch irgendwo und legt dann 15.000 Mal einen Schalter um?
Nicht mehr, so war es bis vor kurzem, mittlerweile geht es automatisch. Vielleicht muss man kurz Redispatch erklären. Ich mache das typische Beispiel, es geht gerade Wind und es scheint keine Sonne. Das heißt, im Norden haben wir viel zu viel Strom und im Süden bräuchte man den Strom und haben zu wenig, weil Solar nichts bringt. Also will der Strom natürlich von Norden in den Süden, da fehlen uns aber schlichtweg die Leitungen dafür. Und deswegen muss man dann im Norden Windräder abschalten. Vielleicht schon gesehen, du fährst durch so einen Windpark mit 15 Windrädern und nur 3 laufen und der Rest läuft nicht, obwohl eigentlich Wind geht. Das ist ein sogenannter negativer Redispatch. Gleichzeitig muss ich im Süden Gaskraftwerke hochfahren, andere Kraftwerke hochfahren, um den Strom zu produzieren. Ein sogenannter positiver Redispatch. Diese Zahlen werden halt immer mehr, weil das Netz halt einfach nicht dann liefert, wenn wir das brauchen, sondern halt dann, wenn der Wind geht oder die Sonne scheint.
Jetzt sagt natürlich der Wirtschaftsminister, das Problem ist nicht das Windrad, das jetzt gerade nicht läuft, weil es nicht angeschlossen werden kann, sondern die Leitungen fehlen. Allerdings höre ich ja diese Leitungsdiskussion auch schon seit locker 2 Jahrzehnten. Wann sind die Leitungen denn da?
Das ist die große Frage. Also der Bundesrechnungshof hat dieses Jahr mal nachgerechnet und festgestellt, wir sind in unserem Plan ungefähr um 7 Jahre zurück. Also wir haben jetzt 2000 Kilometer Leitungen gebaut und eigentlich braucht man schon 8000 Kilometer. Wir hätten quasi all diese 8000 Kilometer gebraucht, bevor wir quasi Kohlekraftwerke abschalten, bevor wir Atomkraftwerke abschalten. Nur wir haben halt den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht und haben zum Beispiel in der Nähe München ISA 2 ausgeschaltet. Ja, jetzt ist natürlich klar, jetzt fehlt im Süden 15% von der Stromerzeugung. Wir haben aber noch nicht die Leitungen, die den Strom von Norden in den Süden bringen. Das zweite Problem ist natürlich, dass auch im Norden nicht immer der Wind geht. Also auch das ist das nächste Problem, was wir damit haben. Das heißt, 7 Jahre fehlen uns quasi. Wir hätten eigentlich erst in 7 Jahren die Atomkraftwerke abschalten dürfen.
Sie haben davon gesprochen, dass Windkraftanlagen teilweise vom Netz genommen werden. Welche Konsequenzen hat das für den Betreiber des Windrades?
Keine. Das ist das Schöne in Deutschland für die Betreiber. Das ist schlecht für uns Steuerzahler. Denn der bekommt sein Geld so, als hätte er quasi weiter produziert. Für den ist das also kein Verlust. Das Problem ist mittlerweile, früher haben wir das über die sogenannte Netzumlage gezahlt. Jetzt zahlt das der Steuerzahler. Und um hier mal Zahlen zu nehmen, allein im Mai musste Habeck in dieses sogenannte EEG-Konto 3,3 Milliarden Euro einzahlen, damit es nicht ins Minus geht. Und das bedeutet, dass alleine im Mai jeder Steuerzahler in Deutschland zusätzlich zu seiner Stromrechnung nochmal 85 Euro quasi fürs Stromnetz gezahlt hat. Für die Erzeugung von Wind, Sonne, Wasserkraft etc. Alle sehr erneuerbare Energien werden ja alle von uns gefördert. 11,49 Milliarden haben wir dieses Jahr bereits eingezahlt bis Juli. Und man erwartet, dass man bis Jahresende 20, 23 Milliarden, die direkt aus dem Steuertopf gezahlt werden müssen. Gerechnet hatte man mit 11 Milliarden. Gefehlen mal wieder 10 Milliarden, das ist das Problem, was wir momentan haben. Weil Habeck wollte das ja heimlich zahlen aus dem Klimatransformationsfonds. Nachdem es die 60 Milliarden das Gericht gesagt hat, nee, die kriegst du nicht, haben wir jetzt natürlich ein massives Problem.
Ich muss zugeben, dass Sie mich jetzt ein bisschen sprachlos hören. Ich kann mich erinnern, dass wir die EEG-Umlage ja jahrzehntelang bezahlt haben mit der Stromrechnung. War dann ein kleiner Anteil darauf. Das wurde dann geändert. Es wurde dann auch so verkauft, dass es ja eigentlich toll ist, dass die Verbraucher entlastet werden, aber gleichzeitig werden die Steuerzahler belastet. Wenn ich jetzt eine Stromrechnung von 60 Euro hatte in dem Monat, den Sie gerade beschrieben haben, dann sagen Sie, dass ich 85 Euro über die Steuergelder dazu bezahlt habe? Dann hätte ich ja quasi eine reale Stromrechnung von 145 Euro.
Richtig, weil, wie gesagt, 3,3 Milliarden geteilt durch rund 40 Millionen Steuerzahler ergibt 85 Euro.
Sie haben gesagt, unsere Energieversorgung sei so unsicher wie noch nie. Das passt aber nicht zu dem, was politisch kommuniziert wird. Also Bundesfinanzminister Christian Lindner beispielsweise nannte die erneuerbaren Energien ja Freiheitsenergien. Und damit meinte er auch die Unabhängigkeit von anderen, also von Rohstoffländern wie Russland, Saudi-Arabien. Das ist ja das Ziel, also sichere und unabhängige Energieversorgung in Deutschland. Wann kann das erreicht werden?
Sonne gibt's halt nur am Tag, in der Nacht produzieren die gar nichts. Das heißt, wir brauchen aber leider auch Nachtstrom. Wind produziert eben mal viel und mal wenig. Jeder weiß, es geht mal viel Wind draußen, es geht mal kein Wind draußen. Und um dies zu glätten, bräuchten wir Speicher in einer Menge, die es überhaupt auf der ganzen Welt gar nicht gibt, damit wir das angleichen können. Das heißt, das wird nie passieren. Natürlich werden die Erneuerbaren mehr werden. Wir werden vielleicht den einen oder anderen Speicher dazu bekommen, Elektrolyseure mit Wasserstoff etc. Aber zu 100% daran glaube ich nicht. Eher kommt da nur irgendeine andere Technik dazu, wie vielleicht Generation 5 Atomkraftwerke, die gerade in Planung haben, damit man das ausgleicht, weil einfach Wind und Solar auch mal beide nichts produzieren, die sogenannten Dunkelflauten.
Wenn wir mal zurückdenken, heute vor 2 Jahren in Deutschland. Wirtschaftsminister Habeck hat zum Energiesparen gemahnt. Leuchtreklamen mussten ausgeschaltet werden. Rolltreppen blieben still stehen. Man hatte Angst vor einem Brownout oder Blackout. Ist die Gefahr jetzt nicht mehr da?
Das Hauptthema damals war das Thema Preise. Damals war der Preis exorbitant hoch wegen dem Gaspreis, der so gestiegen ist, und wir produzieren viel Strom aus Gas. Das Thema Brownout und Blackout hat sich seitdem nicht verbessert. Wir haben seitdem eher Kraftwerke abgeschaltet, wie die Kernkraftwerke. Wir haben auch dieses Jahr bereits einige Kohlekraftwerke abgeschaltet. Also eine Verbesserung des Ganzen, die ist definitiv nicht da. Es ist eher sogar noch schlechter geworden, weil wir jetzt ja noch mehr Wind und Solar haben, die eben, hat man im August gesehen, mal viel zu viel produzieren. Wir haben im August mal 20 Gigawatt zu viel produziert. Das ist mehr als alle Haushalte in Deutschland überhaupt verbrauchen. Und den haben wir einfach zu viel produziert und keiner brauchte den.
Aber es ist ja nichts passiert. Kein Brownout, kein Blackout. Alles, wovor gewarnt wurde, ist nicht passiert. Und auch Sie werden wohl davor gewarnt haben.
Das stimmt so nicht. Wir hatten gerade im Juni einen kleinen Blackout am Balkan. Wir haben ja ein Netz in Europa. Also was einem passiert, passiert den anderen auch. Und dort waren 5 Länder ohne Strom. Eben genau aus dem Grund, die haben genau 2 Probleme. Das erste ist, die haben viele Klimaanlagen. Es war sehr heiß. Klimaanlage ist ja nichts anderes wie eine Wärmepumpe, die andersrum funktioniert. Und das zweite Problem ist, dort waren quasi zu viel Wind- und Solarstrom im Netz, der von Süden in den Norden transportiert hätten werden müssen. Und das haben die Leitungen nicht geschafft. Und deswegen ist eine Leitung nach der anderen hops gegangen. Und dann waren 5 Länder ohne Strom.
Die deutsche Energiewende geht weiter. Mit dem Ausbau von Sonnen- und Windkraftanlagen steigen auch die Kosten. Die staatliche Förderung der erneuerbaren Energien wird in diesem Jahr einen Rekord erreichen. Eine Schätzung geht von 23 Milliarden Euro aus. Wir sprachen auch über weitere Kosten des Stromnetzes, und zwar mit Stefan Spiegelsberger. Der Journalist und Energieelektroniker betreibt den YouTube-Kanal Outdoor Chiemgau. Herr Spiegelsberger, herzlichen Dank.
Gern geschehen. War gerne hier.